weiß nicht, ob euch das auch auffällt. Sind alle, die da sind, sind schon ein paar Jährchen älter. Können sich vielleicht noch an frühere Zeiten erinnern, dass da durchaus anders war. Mir fällt es zumindest auf, dass wir in einem zunehmenden Zeitalter des Kontrollwahns leben. Also wenn ich mir vorstelle, was Regierungen alles versuchen zu kontrollieren, was Eltern versuchen zu kontrollieren und so weiter. Also ganz egal, was T-Shirts, ständig eine neue Verordnung, ob es jetzt die Kontrolle der Gurkenkrümmung ist oder sonst irgendwas. Es wird irgendwie immer schlimmer, man muss mit Helmchen Radl fahren und man muss was ich nicht alles machen, wenn normalerweise mit diesen ganzen Gefährdungen, die es gibt, wenn, oder die man jetzt vermeiden will, da müsste man schon alle tot sein eigentlich, das, weil das in meiner Jugend hat es das alles nicht gegeben. Was der neueste Begriff ist, Helikoptereltern, die pausenlos um ihre Kinder rumschwirren und versuchen zu kontrollieren, dass das alles so klappt und dass sie auch richtig Chinesisch lernen und Geige und Sport und weiß der Teufel was und kaum noch Zeit für sich haben, weil ständig die Kinder von einem Kurs zum anderen fahren müssen und da auch schauen müssen, dass das auch ja alles kindgerecht und in Ordnung und weiß der Teufel was ist. Also das ist sehr merkwürdige Entwicklung, die man so über die Laufe der Jahrzehnte beobachten kann. Aber ausnahmsweise geht es mir darum gar nicht, außer vielleicht, dass das auf einen selber auch abfärben mag. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich mich dann in Indien zum Beispiel aufhalte, da ist das eher klar, dass man sowieso keine Kontrolle hat. Und der Anspruch, Kontrolle zu haben, wird dort eher belächelt, würde ich mal sagen. Versuchen tun sie es natürlich auch. Aber worum es mir eigentlich geht, ist das, dass ich immer mal so wieder ein bisschen bedrückt oder deprimiert oder so einfach unbin. Und wenn ich mir das Ganze dann mal so mit weisen Betrachten betrachte, also Yoni Soma Nasikara einsetze, dann komme ich letztendlich immer drauf, dass es daran liegt, dass ich eine Situation, einen Menschen, ein Ding nicht kontrollieren kann. Und das bedrückt mich oder macht mich ärgerlich. Vielleicht ist das ja was bei mir so, aber man kann ja mal bei sich selber schauen, ob das vielleicht auch da die Wurzel dieser Bedrückung oder Verärgerung ist. Wir sind so in einer bisschen paradoxen Situation, weil wir irgendwie zwei Sachen jonglieren müssen, gerade als Buddhisten. Zum einen haben wir einen Geist, eben der reflektieren kann und denken und fühlen und so, und der ja auch beinhaltet, dass da ein Agent ist, ein Handelnder, ein Subjekt. Der einen eigenen Willen hat, der etwas tun kann, der Dinge kontrollieren kann. Und das ist etwas, was der Buddha auch gar nicht leugnet. Im Gegenteil, wir finden im Anguttara finden wir die Stelle, wo einer zum Buddha kommt und sagt, ich behaupte und bin der Ansicht, dass es weder eigene Wirksamkeit gibt, noch fremde Wirksamkeit. Daraufhin sagt der Buddha, möchte ich doch, Brahmane, von einem Menschen mit solchen Glauben und solchen Ansichten nie etwas sehen oder hören. Wie kann man denn, während man doch selber auf und ab geht, behaupten, dass es weder eine eigene noch eine fremde Wirksamkeit gibt? Was meinst du, Brahmane? Gibt es wohl solche Eigenschaften wie die des Sich-Aufraffens, des Weiterstrebens, der kraftvollen Durchführung, der Beharrlichkeit und der Strebsamkeit? Gewiss, Herr. Wenn es nun aber solche Eigenschaften gibt, gibt es dann nicht wohl auch Wesen, denen diese Eigenschaften eignen? Gewiss, Herr. Wenn es also, Brahmane, solche Eigenschaften gibt und Wesen anzutreffen sind, denen diese eignen, so gibt es eben bei den Wesen eigene Wirksamkeit und fremde Wirksamkeit. Tja. Und dass wir, dass das unsere, wie soll ich jetzt sagen, dass das unsere Grundannahme ist eigentlich. Dass es eigene Wirksamkeit und fremde Wirksamkeit gibt, ist ganz natürlich und die Basis dafür, dass unser Ego versucht, bestimmte Zielzustände zu erreichen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, unsere Wünsche zu erfüllen, uns Dinge anzueignen. Dass das Ego versucht, Kontrolle über das eigene Leben und die eigenen Lebensumstände zu erlangen. Und wenn das aber nicht gelingt, was ja durchaus immer mal wieder passieren kann, dann beschädigt es unser Ich-Gefühl. Weil ich ja davon ausgehe, dass ich eigene Wirksamkeit habe und ich Dinge kontrollieren kann. Jetzt ist auf der anderen Seite, sagt der Buddha aber auch, die Körperlichkeit, also Gefühle, Wahrnehmungen und so weiter, die kann das, ist nicht ich. Denn wäre im Mönche diese Körperlichkeit das Ich, nicht würde da diese Körperlichkeit der Krankheit anheimfallen. Erlangen könnte man dann bei der Körperlichkeit, so möge meine Körperlichkeit sein, so möge meine Körperlichkeit nicht sein. Weil aber ihr Mönche die Körperlichkeit etc. nicht ich ist, deshalb fällt die Körperlichkeit der Krankheit anheim und nicht erlangt man es bei der Körperlichkeit. So möge meine Körperlichkeit sein, so möge meine Körperlichkeit nicht sein. Und eben das Gleiche bei Gefühlen, Wahrnehmungen, Bewusstsein, geistigen Gestaltungen. Tja, jetzt habe ich einen Widerspruch. Auf der einen Seite habe ich eigene Wirksamkeit, auf der anderen Seite kann ich aber mein eigenes Dasein, okay, nicht wirklich kontrollieren. Also weder mein Körper noch meine Gefühle, mein Geist. Ja?
Erwirken kann ich schon. Das habe ich erlebt, dass ich wirken kann. Aber ich kann nicht alles, was ich wirken kann, durch meine Kontrolle absolut unterordnen. Mhm. Zum Beispiel hat man mir einen Arbeitsplan hingehängt. Ich soll da kommen und da gehen. Dann war der zu klein geschrieben. Ich sage zum Chef, was tue ich mit dem? Er soll ihn größer machen. Sei schwerbehindert und du musst größer sein, habe ich gesagt. Und bis jetzt ist nichts passiert. Der Plan ist immer noch, die Ziffern sind immer noch klein geblieben. Aber weil ich halt glaube, dass ich Wirksamkeit besitze, bin ich erst mal zu dem überhaupt hingegangen. Weil wenn ich glaube, dass ich besitze keine Wirksamkeit, hätte ich es ja gleich bleiben lassen.
Ja, richtig. Hast du völlig recht. Es ist auch so, was man immer mal bei Neo-Advaitisten trifft, die dann so Sprüche ablassen, ich tue gar nichts, Gott tut alles. Also das ist dann schon an der Grenze zur Psychose. Ja, also ich meine, wieder das, beides sind einfach unrealistische Vorstellungen, sodass ich absolute eigene Wirksamkeit und Kontrolle hätte und auf der anderen Seite, dass ich überhaupt keine Kontrolle über Dinge hätte. Wir sind ja glücklicherweise durch die Buddha-Lehre ein bisschen mit Zusammenhängen vertraut und wissen, dass wir natürlich ganz massiv von früherem Wirken beeinflusst werden, von Karma, von Bedingungszusammenhängen beeinflusst werden. Und man kann dann natürlich, ist egal, ob ich jetzt sage, Gott tut alles oder Karma tut alles, irgendjemand schiebe ich halt die Schütze für mein Fehlverhalten. Oder ob ich die Wirksamkeit von Karma leugne und wirklich mir selbst die Kontrolle vollkommen aneigne. Beides ist nicht richtig. Und da habe ich was Schönes vom Tanissaro gefunden, das diesen scheinbaren Widerspruch zwischen Wirksamkeit und nicht kontrollieren können, ein bisschen erklärt. Eines der vielen Dinge, die der Buddha bei seinem Erwachen entdeckte, war, dass Kausalität nicht linear ist. Die Erfahrung der Gegenwart besteht aus drei Faktoren: Ergebnisse aus früheren Handlungen, gegenwärtigen Handlungen und den Ergebnissen des gegenwärtigen Handelns. Dies bedeutet, dass Karma in Rückkopplungsschleifen funktioniert, sodass die Gegenwart sowohl durch Vergangenes als auch durch gegenwärtiges Handeln geformt wird und gegenwärtige Handlungen nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft prägen. Diese ständige Öffnung für den gegenwärtigen Input in die kausalen Prozesse, die unser Leben gestalten, macht den freien Willen möglich. Ein Bild, um das zu beschreiben, ist das vom fließenden Wasser. Manchmal ist die Strömung aus der Vergangenheit so stark, dass man wenig tun kann, außer sich einen festen Stand zu suchen. Aber es gibt auch Zeiten, da die Strömung sanft genug ist, um in fast jede Richtung umgeleitet zu werden. Die Tatsache, dass die Erfahrungen nicht nur die Ergebnisse der letzten Aktionen, sondern auch den Input der gegenwärtigen Handlung benötigen, bedeutet jedoch auch, dass es möglich ist, den Geist zu einem Gleichgewichtspunkt zu bringen, wo er keine Absichten oder Handlungen zum gegenwärtigen Augenblick beiträgt. Die Absichten, die aus diesem Gleichgewicht entstehen, sind transzendente, geschickte Absichten, die zum Freiwerden von den Ergebnissen weltlicher Absichten führen und letztlich zum Ende allen Handelns. Wir haben ja diese vier Arten von Karma. Also gutes Karma, schlechtes Karma, gemischtes Karma und Karma, das zum Ende von Karma führt. Was er hier gerade beschrieben hat. Das ist jetzt aber ein bisschen oberflächlich, was er da sagt. Und da ich gerade an einem anderen Buch von Prapayut arbeite, über Paticca Samuppada, ist mir da eine Stelle in die Hände gefallen, die das genauer erklärt. Der allgemeinen Ansicht nach kontrollieren wir unser Tun und sind in der Lage, aus eigenem freien Willen unserem Verlangen nachzugehen. Genauere Betrachtung wird uns aber zeigen, dass dies eine Illusion ist. Wenn wir uns fragen würden, was wollen wir wirklich? Warum wollen wir solche Dinge? Warum handeln wir so? Dann würden wir nichts wirklich Eigenes finden. Stattdessen würden wir ererbte Verhaltensmuster, erlerntes aus der Schule, religiöse Erziehung, soziale Prägung und dergleichen finden. Individuelles Handeln wird einfach innerhalb der Grenzen dieser Kriterien ausgewählt. Und obwohl vielleicht einige Anpassungen vorgenommen werden, werden auch diese wieder durch andere Einflüsse kontrolliert. Jede getroffene Wahl oder Entscheidung ist Teil eines Stroms von Bedingtheiten und auch diese werden selbst wiederum durch andere Faktoren beeinflusst. Was die Menschen als ihr Selbst empfinden, ist nichts anderes als die Gesamtsumme dieser Einflüsse. Diese Voraussetzungen zusätzlich zum Fehlen eines eigenen Selbst sind starke Kräfte, über die die meisten Menschen wenig oder gar keine Kontrolle haben, sodass wirklich nur eine sehr geringe Chance zu echter Unabhängigkeit besteht. Während unter dem Einfluss der Täuschung die meisten Menschen glauben, dass sie selbst Handlungen ausführen, besteht die Ironie darin, dass sie überhaupt nicht ihr eigener Herr sind. Ihr Verhalten ist vollständig von Intentionen kontrolliert, denen es an reflektierendem Gewahrsein gebricht. Für das nicht erwachte Wesen werden Erfahrungen und Situationen gewöhnlich durch die folgenden Voreingenommenheiten oder Einflüsse gedeutet und bewertet. Erstens, Anliegen hinsichtlich des Verlangens nach den fünf Sinnesobjekten. Zweitens, Anliegen bezogen auf die Existenz und die Bewahrung des Selbst, seiner Identitäten und erwünschten Situationen. Drittens, Ansichten, Glauben und Denkweisen. Viertens, Täuschung oder Unwissenheit, nicht klar die Bedeutung der Dinge, wie sie sind, zu erkennen, was letztendlich zu der Vorstellung eines Selbst führt. Die dritte und vierte Bedingung insbesondere hängen offensichtlich zusammen. Ohne Weisheit oder Verständnis ergibt sich notwendigerweise, dass das Verhalten von gewohnheitsmäßigen und fehlgeleiteten Ansichten und Glaubensvorstellungen gesteuert wird. Diese beiden Bedingungen decken sehr breite Einflussbereiche ab, einschließlich politischer, sozialer und religiöser Ideale und Praktiken, die auf Temperament, Gewohnheit, Ausbildung und sozialer Konditionierung basieren. Sie hängen mit der ersten und der zweiten der Voreingenommenheiten zusammen und üben einen Einfluss über sie aus, womit sie alle persönlichen Gefühle und das Verhalten kontrollieren. Sie bedingen alles, Zuneigungen und Abneigungen ebenso wie die gewählten Mittel und Methoden zur Erfüllung der Wünsche. Unwissenheit und Meinungen sind tief im Bewusstsein verborgen und üben still und beständig ihren Einfluss aus. Wir können sagen, dass eine Person einfach die Gesamtsumme der Gefühle, Gedanken, Wünsche, Gewohnheiten, Voreingenommenheiten, Ansichten, Kenntnisse, Glaubensvorstellungen etc. zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ist. All dies wurde entweder von der Gesellschaft und der Umwelt übernommen oder erlernt oder durch persönliche innere Faktoren geformt, die sich alle beständig verändern. Manchmal scheint es, dass die Dinge kontrolliert werden können, was die Selbstillusion stützt. Tatsächlich aber ist eine solche Kontrolle nur partiell und temporär. Das sogenannte Selbst ist nur ein Faktor unter zahllosen anderen Faktoren innerhalb des Stroms von Ursache und Wirkung. Es liegt jenseits der Macht irgendeiner Person, Objekte des Anhaftens völlig zu lenken oder zu kontrollieren. Das Gefühl der Eigentümerschaft von oder der Kontrolle über Dinge mag zeitweise wohl begründet erscheinen. Es kann aber niemals voll und ganz real sein. Mit dem Ergebnis, dass Anhaften und das Bemühen um Bestätigung des Selbstgefühls verstärkt werden. Also das ist eine sehr genaue Beschreibung von einem Putujana, der natürlich gefesselt ist durch die 10 Samyojana, gefesselt, das wissen wir. Warum fesselt man jemand? Damit man ihn unter Kontrolle hat. Das heißt also letztlich, wenn wir ein bisschen weniger fremdbestimmt sein wollen. Ein bisschen mehr aus der Macht von oder unter der Macht und der uns kontrollierenden Faktoren rauskommen wollen, müssen wir an den Fesseln arbeiten. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir diese Tatsachen erst einmal erkennen. Dass wir sehen, dass diese ganzen Bemühungen, Menschen, Situationen, Dinge zu manipulieren, zu kontrollieren, unseren Willen zu unterwerfen, die meiste Zeit nur Zeitverschwendung sind. Wo wir unsere Energien nach außen richten und eben nicht daran denken, dass wir es ja sind, die kontrolliert werden. Möchte ich nicht alle 10 Fesseln besprechen, sondern nur die ersten 3. Die ersten 3 zumindest sind Dinge, die uns kontrollieren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind sie aber auch Dinge, die uns in Konflikt bringen. Wenn wir uns die erste anschauen, den Persönlichkeitsglauben, so bringt uns dieser Persönlichkeitsglauben in Konflikt mit außen, mit der Außenwelt. Weil wir Entschuldigung. Der Persönlichkeitsglaube ist eine bestimmte Denkweise, die aus einer Reihe von Überzeugungen und Annahmen und emotionalen Mustern und verdrehten Interpretationen besteht, die wiederum starke Filter erzeugen, durch die wir die Welt betrachten. Und durch die wir mit den Menschen und mit der umgebenden Gesellschaft in Konflikt geraten. Der Ajahn Buddhadasa sagt, Sakkaya Ditti, also der Persönlichkeitsglaube, ist der Glaube, dass dieser Körper mir gehört. In der Regel beziehen wir da ganz instinktiv, wenn wir vom Körper sprechen, auch den Geist mit ein. Das gehört bei Sakkaya Ditti dazu, auch wenn da nur der Kaya, also der Körper, drinsteckt in dem Wort. Wenn ein Mensch empfindet, dass der Körper sein ist, wird er besitzergreifend und will ihn beschützen. Er will, dass er von Dauer ist. Vor allem aber sorgt er sich um die Bedürfnisse des Körpers, ohne einen Gedanken an die Bedürfnisse anderer zu verschwenden. Oder, wenn er tatsächlich an andere denkt, so nur in dem Maß, wie sie für ihn nützlich sein können. Vereinfacht ausgedrückt entsteht eine Sichtweise von ich und die anderen. Daraus gibt sich natürlich die Notwendigkeit, die anderen, die ja mit mir konkurrieren, zu kontrollieren. Das wiederum steht aber im ganz krassen Gegensatz zu den Brahma-Viharas, wo es heißt, dass man sich selbst in allen anderen wiedererkennen muss. Und natürlich steht es auch im Gegensatz zum Verständnis, dass wir diese Kontrolle, die wir uns wünschen, letztendlich gar nicht ausüben können. Um diese Fessel also abzuwerfen, müssen wir uns von der einen Sichtweise verabschieden und die andere Sichtweise einüben. Wenn wir es tun, sagt der Ajahn Buddhadasa, wird man erkennen, dass alle Geist-Körper-Gruppierungen Freunde sind, dass sie die gleichen Probleme haben, dass sie alle geboren werden, alt, krank und sterben werden, wie wir auch, und dass keine Notwendigkeit für Handlungen mit rein selbstsüchtiger Zielsetzung besteht. Das Auslöschen dieser Form von Ich und Mein führt zu innerer Ruhe. Innere Ruhe führt zu perfekter Achtsamkeit und perfekte Achtsamkeit führt zu der Möglichkeit, zur Sicherheit von sich selbst und anderen unbegrenzt beizutragen und zu einem Wissen, dass es wagt, größere Verantwortung zu übernehmen, als dass Menschen, die voller Ich und Mein sind, möglich ist. Also auch hier wieder also leicht paradoxe Geschichte, dass ich letztendlich den Versuch zu kontrollieren aufgebe und dadurch mehr Kontrolle erlange. Dann die zweite Fessel ist Vichikicca, die Zweifelsucht oder die Unsicherheit, Unentschiedenheit, was man tun soll, wie man sich entscheiden soll. Und das ist eine sehr, sehr üble Geschichte, wie man an manchen, die sehr stark darunter leiden, erkennen kann, weil dieser Zweifel, was zu tun ist, führt letztendlich, wenn es ein Dauerzustand wird, zur Verzweiflung. Weil man irgendwie gar nichts auf die Reihe bringt und alles, was man anfasst, gleich wieder in Frage stellt, sich selbst dauernd in Frage stellt, und dann wird da eine sehr leidhafte Geschichte draus. Das ist jetzt ein innerer Konflikt. Während der andere die erste Fessel uns mit dem Außen in Konflikt bringt, bringt uns die zweite Fessel mit dem Innen in Konflikt. Ajahn Buddhadasa sagt, jeder Kampf zwischen niederen und höheren Empfindungen kann als Vichikicca bezeichnet werden. Wir können erkennen, dass viele Schwierigkeiten und Krisen in der Welt aus dieser Art von Unsicherheit erwachsen. Sobald wir krank sind oder Angst haben, wenden wir uns Gott oder unserer Religion zu. Aber sobald unsere Probleme weg sind, kümmern wir uns wieder ausschließlich um Ich und Mein. Niemand ist fest im Guten verankert, auch wenn wir alle wissen, was es ist. Die Welt ist so voller Lügen und Selbsttäuschung, aufgrund unserer Unfähigkeit, unsere Überzeugungen und unsere Intelligenz in der Spur zu halten. In einem Moment widmen wir uns dem Guten, im nächsten versuchen wir wieder die Forderungen von Ich und Mein zu befriedigen. Dieses Schwanken entsteht letztlich durch den Zweifel an Karma bzw. den Karma-Gesetzen. Weil jetzt aber dieser Zweifel, diese Unsicherheit so ein leidhafter Zustand ist, versuchen wir zu entkommen und versuchen, Dinge möglichst schwarz-weiß zu gestalten. Möglichst eindeutig einzusortieren. Das ist gut, der ist schlecht, der ist schlecht. Damit werden natürlich Grautöne und auch die Sicht des anderen, der vielleicht auch eine gewisse Berechtigung hat, ausgeblendet. Das beste Beispiel findet ja zurzeit gerade wieder auf der Straße statt, wo eine Polarisierung der Gesellschaft stattfindet. Und jeder glaubt, er hätte die Wahrheit gepachtet und alles wird möglichst vereinfacht und möglichst simplifiziert dargestellt, damit man sich irgendwie in seinem eigenen geistigen Wirrwarr und seiner geistigen Unsicherheit wieder besser fühlen kann. Wenn man aber gelernt hat, den Dingen auf den Grund zu gehen und ein bisschen tiefer zu schauen und Vertrauen in die Lehre des Buddha hat und weiß, dass Dinge ursächlich entstanden sind, dass also immer ein bestimmter Zusammenhang da ist, der zu bestimmten Situationen, zu bestimmten Problemen führt, dann kann man Dinge, mit denen man konfrontiert ist, etwas ausgewogener und nüchterner betrachten und ist dadurch natürlich wesentlich weniger manipulierbar. Von den Propagandisten der einen oder der anderen Seite. Es tut natürlich auch keinem gut, wenn irgendwie die Emotionen hochkochen und dadurch die eigentlichen Probleme überlagert werden. Da befinden wir uns wieder in einer glücklichen Lage, dass wir, nachdem wir an den Fesseln arbeiten, uns einerseits versuchen, in die Situation des anderen reinzuversetzen, sich selbst im anderen wiederzuerkennen, und andererseits eben unter die Oberfläche schauen und sehen, welche Entwicklung hat zu welchem Problem geführt. Das hilft zwar nichts, weil wir ja nun keinen Einfluss haben auf das, was auf der Straße passiert, aber zumindest müssen wir uns jetzt von den Dingen, die auf uns einstürmen, notwendigerweise, außer man versteckt sich irgendwo in der Höhle und hört kein Radio und sieht kein Fernsehen und sieht keine Zeitung und unterhält sich mit niemand, ist man natürlich auch beeinflusst dadurch. Das hat ja eine Wirkung. Wie wir schon vorher gehört haben, es gibt ja auch fremde Wirksamkeit, die auf uns einwirkt. Und da, genauso wie bei der eigenen Wirksamkeit, muss ich halt sehr genau hinschauen. Um was geht es da eigentlich? Wie kommen Dinge zustande? Was ist der Gesamtzusammenhang? Und wo kann ich für mich selber einsetzen, dass es nicht zum Problem für mich selber wird? Weil wenn ich ein Problem habe, dann verschlimmere ich normalerweise die Probleme der anderen, die um mich herum sich aufhalten, die mit mir zu tun haben. Gut, jetzt sind wir bei der dritten Fessel. Silabhata Paramasa. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig zu übersetzen. Man kann jetzt sagen, hängen an Regeln und Riten, was die gängigste Übersetzung ist. Man kann von rituellem Verhalten sprechen, von einem magischen Weltbild, oder man kann auch sagen, ein Verharren wollen im Gewohnten. Und das bringt mich jetzt darauf, auf den Konflikt, der dadurch entsteht. Und zwar entsteht da ein Konflikt mit Veränderungen. Da habe ich ein Problem damit, wenn sich die Dinge verändern. In Bayern besonders, ganz klassisch, wir haben neulich einer gesagt, die CSU ist keine Partei, sondern eine Sekte, die Zeugen Seehofers. Und es gibt ja bei uns auch den bayerischen Argumentationsdreisatz. Das war aber schon so. Das hat es noch nie nicht gegeben. Was? Hä? Nein. Also, der Bayer ist besonders anfällig für diese dritte Fessel, für das Verharren im Gewohnten. Da sich die Dinge aber ständig ändern, haben wir dadurch auch ständig einen Konflikt. Weil wir ja glauben, dass immer dasselbe zu tun oder mehr von demselben zu tun, letztendlich zur Lösung führen wird. Was wiederum, wenn ich mir die Welt so anschaue, scheint das nicht bloß ein Problem der Bayern zu sein, sondern das ist das, was rund um uns passiert und was der Einstein mal als Wahnsinn definiert hat, immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist genau, das ist Sila Bhatta Paramasa. Man versucht halt aufgrund der Veränderlichkeit der Welt durch Regeln, durch Rituale, durch Vorschriften, durch Gewohnheiten Sicherheit und Ordnung in sein Leben zu bringen. Man versucht Komplexität zu reduzieren, zu vereinfachen, um so ein Gefühl der Geborgenheit zu erzeugen in einer sehr komplexen und sich ständig verändernden Welt. Und weil wir eben durch dieses Muster gefesselt sind, versuchen wir halt immer wieder Methoden und Handlungsstrategien anzuwenden, die irgendwann einmal auch funktioniert haben, die aber inzwischen überholt sind, weil sich die Dinge verändert haben. Ajahn Buddhadasa sagt, ganz allgemein bedeutet Sila Bhatta Paramasa das Missverstehen und die falsche Anwendung der Prinzipien, die zum Ende des Leidens führen. Diese Fessel ergibt sich in allen Fällen aus der Tatsache, dass durch Unachtsamkeit oder Selbstüberschätzung das Ich die eigene Interpretation der Dinge als wahr annimmt. Es scheint ein universeller menschlicher Instinkt zu sein, unsere ersten Eindrücke für die wahre Natur der Dinge zu halten und unsere eigene Einbindung in diesen Prozess nicht zu erkennen. Weil es den meisten Menschen an Intelligenz mangelt, ihre Leichtgläubigkeit und Angst zu kontrollieren, handeln sie dadurch einfach dumm und unüberlegt. Also schon allein durch diese drei ersten Fesseln, durch die wir kontrolliert werden, sind wir gar nicht in der Lage, irgendwie vernünftig Kontrolle auszuüben. Und einfach ein Bonbon oder sowas. Irgendwie eine trockene Luft. Danke. Okay. Und gleichzeitig leben wir durch diese Fesseln bedingt ständig in einem inneren und äußeren Konflikt. Also auf der einen Seite haben wir keine Kontrolle. Schon allein durch die Fesseln. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Mensch das Gefühl der Kontrolle braucht, um glücklich zu sein. Das haben ein paar Leute festgestellt, die sich in Konzentrationslagern aufgehalten haben. Einer davon war der Psychologe Bruno Bettelheim. Er hat festgestellt, dass das Überleben in Nazi-Konzentrationslagern abhing von der Fähigkeit eines Menschen, sich einige Bereiche des unabhängigen Handelns zu schaffen, um die Kontrolle über einige wichtige Aspekte des Lebens zu behalten, trotz einer Umgebung, die überwältigend schien. Diese Gefangenschaft im Konzentrationslager ist durchaus vergleichbar, oder sagen wir mal so, die geringe Bewegungsfreiheit einer Gefangenschaft im Konzentrationslager ist durchaus vergleichbar mit der geringen Bewegungsfreiheit, die wir durch die Fesseln haben. Aber wir brauchen eben einen gewissen Bereich, in dem wir zumindest die Illusion der Handlungsfähigkeit aufrechterhalten können. Ein anderer, der im KZ saß, der Viktor Frankl, sagt: Das Einzige, was man mir nicht wegnehmen kann, ist die Entscheidung, wie ich auf das reagiere, was du mir antust. Die letzte Freiheit ist die eigene Haltung in einer bestimmten Situation zu wählen. Und das ist letztendlich das, worin unsere Freiheit, worin unsere Kontrolle oder Kontrollmöglichkeit besteht. Wir können es zumindest versuchen, wir können es zumindest lernen, dass wir zum Beispiel bemerken, wie gewohnheitsmäßige Reaktionen ablaufen, auf was wir wie reagieren, indem wir ergründen, warum wir so oder so reagieren und indem wir versuchen, diese Reaktionen, wenn wir sie als unheilsam erkannt haben, zu ändern. Woher kommt Zuneigung und Abneigung auf bestimmte Reize? Muss das eine gewohnheitsmäßige Reaktion sein, die immer so stattfindet? Oder kann man da was ändern? Wir können einen gewissen Einfluss darauf haben, also wenn wir genau hinschauen und beobachten, inwieweit wir uns von unseren Emotionen und von äußeren Einflüssen manipulieren lassen. Wir können ganz einfach gewisse Kontrolle darüber ausüben, wie oft wir am Tag lächeln, ob wir Danke sagen, ob wir Leute verurteilen oder nicht. Und wie freundlich wir auf Leute zugehen. Ob wir uns zu sehr mit Plänen beschäftigen oder zu sehr an der Vergangenheit hängen oder ob wir uns mehr in der Gegenwart aufhalten. Oder auch ganz klassisch gesprochen, wir können einfach taugliches Verhalten einüben, um so ein gewisses Maß an Selbstkontrolle zu erlangen. Und dadurch natürlich, durch diese Empfindung, dass wir unser eigenes Verhalten, unsere eigene Selbstsucht in gewisser Weise kontrollieren können, gewinnen wir ein bestimmtes Maß an Wohlsein. Das, wie wir vorher gesagt haben, notwendig ist. Weil der Mensch das braucht. Er gibt den Eindruck, etwas kontrollieren zu können, einen gewissen Einfluss auf sein eigenes Leben zu haben, braucht, um glücklich sein zu können. Also wenn wir dann eben taugliches Verhalten, die 10 Kammapata am besten einüben und merken, das funktioniert, da findet eine Änderung statt. Man muss nicht einfach sagen, ja, so bin ich eben und ich kann auch nicht raus aus meiner Haut und war ich weiß schon so. Dann setzen wir dadurch auch einen bestimmten Mechanismus in Gang, eine bestimmte Gesetzmäßigkeit in Gang, die wiederum unsere Kontrolle gar nicht braucht. Nicht braucht ihr Mönche der Sittenreine, der taugliches Verhalten Besitzende, eine Willensanstrengung zu machen, damit ihm Reuelosigkeit oder Sorglosigkeit aufsteigt. Ein Gesetz ist es, das dem Sittenreinen, dem tauglichen Verhalten Besitzenden Reuelosigkeit aufsteigt. Nicht braucht ihr Mönche der Reuelose, eine Willensanstrengung zu machen, damit ihm Freude aufsteigt. Ein Gesetz ist es, das dem Reuelosen Freude aufsteigt. Ein Gesetz ist es, das dem Freudigen Verzückung aufsteigt, dass dem im Geiste Verzückten sein Inneres gestillt wird, dass der innerlich gestillte Glück empfindet, dass der des glücklichen Geist sich sammelt, dass der geistig Gesammelte der Wirklichkeit gemäß erkennt und versteht, dass die Wirklichkeit gemäß Erkennende und Verstehende sich abwendet und entzüchtet wird, dass der Abgewandte und Entzüchtete den Erkenntnisblick der Erlösung verwirklicht. Und der Letzte, der hat natürlich überhaupt keinerlei Interesse mehr, an Kontrolle. Braucht es auch nicht mehr. Und in dieser Entwicklung wird auch das Bedürfnis nach Kontrolle immer weniger. Weil man sich ja schon allein in seinem in seiner eigenen Wirksamkeit oder durch seine eigene Wirksamkeit so eine Sicherheit innerhalb der Existenz erwirkt hat, dass man sich darauf verlassen kann. Weil es ist ja alles Ernte. Und wenn ich richtig gesät habe, kann ich auch sicher sein, dass diese Ernte dann entsprechend ausfällt. Tja, und jetzt bin ich froh, dass ich schon fertig bin, weil irgendein Frosch hat im Hals. Aber ich würde natürlich gerne noch mit euch über dieses Thema diskutieren, wenn ihr Lust habt.
Also das heißt absoluter Panna. Ist Kontrolle kein Thema mehr?
Nein. Du hast noch die anderen 7 Fesseln, die dich natürlich auch noch kontrollieren. Und solange du kontrolliert wirst, ist für dich der Wunsch, Kontrolle zu erlangen, immer noch da.
Okay.
weil du ja dich als fremdbestimmt, du bist letztendlich ja fremdbestimmt. Mhm.
Aber es wird weniger.
Es wird weniger, genau.
Was ich über sich finde, oder wie ich es empfinde, ist, dass das Problem der Kontrolle eigentlich gerade dieses, ja, die Weisheit zu wissen, wo ich ein bisschen Kontrolle ausüben kann. Und für mich selbst muss ich sagen, da ist man, verzweifelt man manchmal, wenn man merkt oder wenn man weiß aus der Lehre, wie man sein sollte oder wie man reagieren sollte. Und man merkt an sich selbst, dass man nicht so weit ist und man kann es noch nicht. Und das ist also eine Art ewiger Kampf. Aber es könnte sein, dass es doch so kleine Schritte gibt, die dann irgendwann schon mal zu einem Durchbruch bringen. Aber und dann ist es auch so, sicherlich das Problem, dass man, auch wenn man sich bemüht, in kleinen, kleinen, winzigen Schritten, ja, die Kammer und die Einstellung zu verändern, dass man sich nicht überfordert, das ist immer so eine sehr schwierige Balance zu halten, dass man sich nicht verurteilt, solche Sachen.
Ja, verstehen muss man halt, wie gering das Ausmaß ist,
ja, wo man, das, wo das man wirklich
Einfluss
wieder
hat und das Kontrolle hat. Ja. Weil wie der Paiotto das ja ganz klar erklärt, es sind ja von solchen, so vielen Bedingungen geprägt und werden geschoben und bewegt und kontrolliert, dass letztendlich ja nur der Bruchteil von Achtsamkeit, der zu einer bestimmten Reaktion dazukommt,
ja.
Das ist, was wir so überhaupt so ein bisschen als Beginn von Kontrolle bezeichnen können. Ja.
Und von den Sachen, die der Beispiel so aufzählt, was mir aufgefallen ist, das ist gerade diese